Gott, wie gut, dass du uns zur Seite stehst in dieser Zeit und dass wir uns auf dich ausrichten können, dass wir uns von dir gehalten und getragen wissen durch diese Zeit. Danke, Jesus, dass wir dich kennen und dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Wir bitten dich um deine Gegenwart jetzt. Ich bete, dass du all diejenigen, die jetzt an den Monitoren sitzen oder die das in der kommenden Woche auf CD hören, dass du sie segnest und dass du mir Gnade gibst, jetzt das rüberzubringen, was du mir aufs Herz gelegt hast. Amen. Verwurzelt. Verwurzelt dem Leben Halt geben. Das ist unsere Predigtreihe, wo wir gerade unterwegs sind. Und ich habe mal die Frage gestellt, wenn wir uns zu einem Baum mal nähern könnten, zu einem richtig großen alten Baum. Und wenn wir ihn mal fragen dürften, so, was brauchst du denn über die vielen Jahre, über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte vielleicht sogar, dass du das alles hier überstanden hast? Ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass wir einen Baum umarmen sollen. Es gibt ja auch Leute, die sowas schön finden, aber das meine ich jetzt nicht. Aber einfach so, ich habe das manchmal so, wenn ich durch den Wald gehe und so diese großen Bäume sehe oder vor irgendwelchen Burgen oder sowas, da steht ein großer Baum oder in einem Dorf in der Mitte. Und dann möchte ich diesen Baum manchmal fragen können, wie hast du das alles überstanden? Waren das immer die guten Umstände, immer genug Sonne und so weiter und so fort und immer nur Regen und so, aber das ist ja nicht die Realität. Es gibt ganz kräftige Winter, wo es richtig bitterkalt wird. Es gibt Hitzezeiten, wo es nicht genug Wasser gibt. Und es gibt Borkenkäfer, es gibt Stürme, all diese Krisen. Und ich würde manchmal gerne fragen, wie bist du damit umgegangen? Wenn dieser Baum doch erzählen könnte. Und gerade in diesen Krisenzeiten ist es ja eben wichtig, dass man dann irgendwo schaut, wie kann ich das Ganze überstehen? Deshalb sind wir in dieser Predigtreihe unterwegs, uns im Wort Gottes zu orientieren. Und ich habe das in der letzten Woche schon gesagt, es gibt Menschen, die uns in der Geschichte als Vorbild vor Augen stehen. Da ist ein Stephanus zum Beispiel, der der erste Märtyrer ist. Der hat für Jesus sogar sterben musste. Und er steht da vor unseren inneren Augen und wir können nur staunen. Oder ein Paulus in der jüngeren Kirchengeschichte, ein Dietrich Bonhoeffer, eine Sophie Scholl. Oder eine Mutter Teresa. Und diese Menschen sind im Glauben verwurzelt. Sie haben diese Standfestigkeit im Vergleich zu einem Baum gehabt, der wirklich durch die Zeiten hindurch das alles überstanden hat. Und der standhaft geblieben ist als Mensch. Und in den letzten beiden Wochen ging es sehr stark um diese Beziehung zu Gott. Und heute möchte ich diesen Rahmen noch etwas erweitern. Dass Menschen, die in der Krise standhaft waren, dass sie auch immer andere Menschen hatten, die sie begleitet haben, die mit ihnen zusammen unterwegs waren. Darum geht's. Also, dass wir Kontakt haben zu anderen Menschen, Menschen, die mit uns unterwegs sind. In der Resilienzforschung, also die Forschung, die davon ausgeht, wie Menschen Krisen gut überstehen können, ist das ein wichtiger Faktor, die Kontaktfreude. Menschen, mit denen ich zusammen unterwegs sein kann, auf die ich mich auch verlassen kann. Gute Beziehungen zu Menschen führen. All diese Helden, die uns auch in der Kirchengeschichte vor Augen stehen, waren Menschen, die in guten Beziehungen gelebt haben oder in Beziehungen gelebt haben, die tragbar waren, die gemeinsam auch im Glauben unterwegs waren. Und deswegen das Thema heute: Gedeihen, gemeinsam in Gott leben. Und ich habe hier ein Bild gewählt von zwei großen Bäumen, die nebeneinander stehen, die miteinander über die Jahrhunderte gewachsen sind. Kann man sich geradezu vorstellen, wie sie ganz klein waren und immer größer geworden sind, diese beiden stämmigen alten, jahrhundertealten Bäume. Und das Bild wird am Ende der Predigt nochmal eine wichtige Rolle spielen, wenn ich euch nochmal über das Leben dieser Bäume etwas sagen möchte, was ich gelesen habe. Es geht bei dieser Frage, ob man so etwas übersteht, nämlich nicht darum in erster Linie, ob man das als Individuum übersteht. Diese Frage könnte man ja haben, wenn man sagt, oder diesen Gedanken könnte man haben, wenn man Psalm einliest. Da geht es um einen Baum, der am Wasser steht, aber ich glaube, dass das zu kurz kommt. Leider gibt es das ja auch unter Christen häufig, dass es dann eine Theologie gibt, so der Herr Jesus und ich und der Herr Jesus und dann noch ich und Jesus. Aber das reicht nicht. Wenn wir die Bibel im Kontext sehen, dann sind wir immer hineingestellt im Volk Israel damals, in ein Volk, in eine Gemeinschaft. Und in der Gemeinde sind wir hineingestellt, im Neuen Testament, in eine Gemeinde. Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Unperfekt, ganz normale Menschen. Schwierig manchmal, aber nicht alleine, ich und der Herr Jesus. Und deswegen möchte ich heute erst einmal wieder einen Kardinaltext mir anschauen mit euch aus dem Johannesevangelium, wo es im Kontext um den Weinstock geht und wo ich erstmal darauf hinaus möchte, warum diese Gemeinschaft so wichtig ist. Eben nicht individualisiert den Glauben zu leben, nur mein Herr Jesus und ich. Ich lese aus Johannes 15, ab Vers 9 bis Vers 15. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und sagt: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus sagt hier: Wie mich mein Vater liebt, genauso liebt ich euch. Und dann kommt der Befehl in Vers 9, dass wir in dieser Liebe bleiben sollen. Und dann kann man sich die Frage stellen, zu dem Zeitpunkt damals, was hat ein Jünger dann wohl gedacht? Bleibt in meiner Liebe. Ja, wie soll ich das machen? Muss ich mich ganz doll anstrengen? Wie geht das dann konkret? Und in Vers 10 kommt die Antwort: Wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleiben wir in deiner Liebe. Und dann kommt gleich wieder der neugierige Jünger und fragt: Ja, und welches Gebot? Welches sollen wir denn genau halten? Dass ihr einander, und er schaut in die Runde, so stelle ich mir das vor, hat seine Jünger vor sich, dass ihr einander liebt. Das ist das Gebot. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr in der Liebe, in der ihr sein sollt. Und seid ihr in dem Gebot, in dem ihr sein sollt. Er blickt in diese Gemeinschaft. Die Liebe, die soll wirksam werden, die wir erfahren haben. Also, ich stelle mir das so vor, dass Jesus den Jüngern da quasi ins Stammbuch hineinschreibt: Ein Christ sein außerhalb der Gemeinschaft von anderen Gläubigen, das ist ein Widerspruch. Jesus-Nachfolge ohne Kirche geht nicht. Ohne das Leben in Gemeinschaft ist Christsein unmöglich. Ein Oxymoron, ein Widerspruch. Es gibt ja dieses witzige Gedicht: Dunkel war es, der Mond schien helle, schneebedeckt in grüner Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr. Ein Oxymoron, das geht nicht, ein Widerspruch. Christ sein ohne Liebe zu meinen Schwestern und Brüdern geht nicht. Und ich habe jetzt zwei Bibeltexte, die ich mit euch anschauen möchte, wo ich wieder etwas bildhaft vor Augen stellen möchte und dann auch einen Text, in dem ich das nochmal vertiefen möchte, wo Jesus für seine Gemeinde und für seine Jünger betet. Zunächst einmal Psalm 133. Da heißt es: Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder, Klammer auf, und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinen Bart, das herabfließt zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt, auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Dieser auf den ersten Blick etwas merkwürdige und verstörende Blick von Öl, das da über die Haare und in den Bart hineinfließt, das kann man sich ja sagen, igidigit. Also ich habe mich heute Morgen nicht rasiert, aber ich habe gedacht, so für einen richtigen Bart reicht es auch nicht. Und das ist aber für die Menschen damals ein ganz bedeutsames Bild gewesen. Das greift nämlich zurück auf einen ganz wichtigen Aspekt in der Geschichte Israels, nämlich die Einsetzung von Aaron, dem hohen Priester. Aaron war der Bruder von Mose, und er ist eingesetzt worden zum Hohepriester für das Volk. Und Öl, das ist etwas Wohlriechendes, ein kostbares Gut gewesen. Das ist schön, das ist heilig. Und das wird geradezu überfließend auf eine Person ausgegossen. Und die Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern wird damit verglichen. Also da, wo man so zusammen wohnt, wo man so beieinander ist, das ist genauso wie dieser heilige Moment, wo Verbindung zu Gott hergestellt wird. wo einer eingesetzt wird als Mittler zwischen Gott und Menschen. Es ist ein Symbol, dass Aaron vom Geist Gottes erfüllt wurde und gewissermaßen in den Geist hineingetaucht wird. Aaron ist ganz für Gott in den Dienst gestellt. Das ölbedeckte Gesicht kann man sich geradezu vorstellen, wie das glänzt und wie das ein Abglanz sein soll für die Herrlichkeit Gottes. Und das passiert. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich. Hier, wo Einheit ist. Und dann in Vers 3 wird ist die Rede vom Tau, der vom Hermon herabfällt. Dieser Berg im Norden Israels zwischen Libanon und auf dem heutigen Gebiet Syriens ist der höchste Berg in der Region, und an der Westflanke, da werden immer die Wolken, regnen dort nieder, Niederschläge sammeln sich dort und der Jordan entspringt dort. Dieser Berg ist wichtig für die ganze Vegetation in dem Gebiet Israels. Der Tau, das Wasser, überlebensnotwendig in dieser heißen Region dort. Zwei Bilder für die belebende Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass der Psalm 133 ein Wallfahrtspsalm ist, also ein Lied, das die Menschen, wenn sie nach Jerusalem gewandert sind, um dort Gott anzubeten im Tempel, miteinander gesungen haben. Das ist ein wichtiger Hintergrund. Menschen, die sich gemeinsam auf den Weg machen. Wir wollen jetzt Gott anbeten. Und wir wollen das widerspiegeln, was Gott im Wesen ausmacht. Gott ist Beziehungswesen. Gott ist in sich Beziehung, ist in sich Liebe zueinander. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Geist, der Geist liebt den Vater. Ein Tanz der Liebe zwischen dem dreieinigen Gott. Und das soll sich widerspiegeln in dem, wie wir gemeinsam uns auf den Weg machen, Gott anzubeten. Dein Glaube an Gott wird sich nicht in erster Linie dadurch widerspiegeln, ob du tolle, wohlige Gefühle und tolle Erfahrungen gemacht hast. Auch nicht deine übernatürlichen Erfahrungen. Jesus sagt sogar an einer Stelle, es kamen Menschen zu ihm, die haben gesagt, wir haben doch in deinem Namen prophezeit, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und die Kranken geheilt. Das ist alles nicht so wichtig. Die Frage ist, ob wir dieses Gebot halten. Daran wird sich alles messen. Da ist Segen versprochen. Und ich glaube, dass dieses Lied für das Volk Israel so ein Korrektiv ist, so ein Lied, was wir singen im Sinne von, ich korrigiere mich, ich hinterfrage mich, wenn ich dieses Lied singe. Ich bin hier unterwegs mit meinen Brüdern und Schwestern Richtung Jerusalem, um Gott anzubeten. Ich bin hier nicht allein unterwegs, sondern Gott hat mich in diese Gemeinschaft hineingestellt. Das sind meine Menschen, mit denen ich hier in dieser Zeit, in dieser Generation leben darf und zum Tempel wandern darf. Ich bin nicht allein. Und was kann ich dafür tun, dass diese Gemeinschaft das widerspiegelt, dass die Herrlichkeit Gottes sich in dieser Gemeinschaft widerspiegelt und wir Gott begegnen können miteinander und Gott seinen Segen befehlen kann, diese Bilder uns vor Augen zu halten. Und jetzt will ich noch einen weiteren Text mit euch anschauen, und zwar in Johannes 17. Das ist ein Blick in das Herz von Jesus selbst. Wenn die Menschen anfangen zu beten, dann schaust du in das Herz von Menschen. Ich habe mit vielen Menschen zusammen gebetet. Menschen, die nach außen einen häufigen harten Kern haben. Ich habe in Gefängniszellen mit Mördern gebetet. Und wenn Menschen anfangen zu beten und ihr Herz öffnen, schaust du Menschen ins Herz. Und Jesus betet hier in Johannes 17, ab Vers 20. Man kann das ganze Kapitel 17, ist das hohe priesterliche Gebet, aber ich habe nur einen Teil ausgewählt. Jesus betet hier: Ich bitte aber nicht allein für sie, schaut seine Jünger an, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst. Hier habe ich ein Wort ebenso eingeführt, ebenso wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. In diesem Gebet, an dieser Stelle, erweitert sich der Blick von Jesus nicht nur auf die Jünger, die 12, die dort vor ihm sind, sondern hier spätestens das, was durch sein Wort und durch die Jünger in die ganze Welt hinausgetragen wird, wo wir auch mit eingeschlossen sind als Christen in der heutigen Zeit. Wir, die wir mit hineingenommen sind in das, was damals begann. Der Kreis wird auf die nachfolgenden Zeiten erweitert. Es ist ein Herzensanliegen von Jesus. Es gab in jeder Generation Menschen, die das ernst genommen haben, was Jesus gesagt haben, die der nächsten Generation von Jesus erzählt haben. Wir sind darauf angewiesen gewesen, dass es Menschen gab, die gesagt haben, okay, wir nehmen Jesus ernst, wir gehen bis an die Enden der Erde. In allen Zeiten, wir haben heute Verantwortung für die nächste Generation. Andy Wright hat es so schön geschrieben, er sagt, die Kirche ist niemals mehr als eine einzige Generation von ihrer Auslöschung entfernt. Es braucht nur eine Generation, die das Wort nicht weitergibt. Und Jesus betet hier dafür, dass die, die zum Glauben kommen werden, also es muss immer wieder Menschen geben, die diese Botschaft weitertragen. Und wenn wir jetzt mal an die Predigt in der letzten Woche uns kurz einen Moment zurückerinnern, wo Maria zu den Füßen von Jesus sitzt und diese Bedeutung, dass sie eben Nachfolgerin von ihm ist und unter seiner Autorität lebt, dann könnte ja die Frage sein von einem Jünger heute, wo wir als Kirche sagen, wir sind Jünger Jesu, was ist dann mein Part? In meiner Zeit, in meiner Kirche und im Miteinander zu anderen Kirchen. Es gibt genügend Gründe, die Kirche zu verlassen. Davon sind Bücher geschrieben worden ohne Ende. Aber was kann ich jetzt dafür tun, wenn ich Jesus nachfolgen will, in dieser Zeit, in dieser Generation, in dieser Gemeinde und im Zusammenarbeiten mit anderen Kirchen, dass dieses Herzensanliegen meines Herrn mein Herzensanliegen wird. Und in Vers 21 sagt Jesus etwas über die Qualität der Einheit. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie eins sein. Die Einheit der Kirche gründet sich also in der Einheit zwischen dem Sohn und dem Vater und sie muss und soll nichts weniger als diese Einheit widerspiegeln. Ich stelle mir manchmal die Frage, wieso hat Johannes dieses Gebet überliefert? Was bewirkt dieser Text? Und ich glaube, wir sollen verstehen, dass wir selbst auch untereinander in dieser Qualität miteinander vereint sein sollen. In das Herz von Jesus hineinzuschauen und sich die Frage zu stellen, was kann ich dafür tun? Wie kann ich dazu beitragen, dass mein Herr erlebt, dass sein Herzensanliegen in Erfüllung kommt? Viele Menschen reden immer davon, dass es ja den Geist in der Welt gibt und dass man sich davon distanzieren muss und dann verlässt man sogar Kirche und Gemeinde, weil das ja alles nur noch weltlich ist und so weiter. Und ich glaube, das ist eher eine Tendenz dessen, was in dieser Welt passiert, nämlich Individualismus, wo es nur darum geht, dass es mir gefällt, dass es meinem Gusto entspricht, anstatt zu bleiben, auch Dinge auszuhalten und mitzugehen. Mir gefällt das nicht mehr. Ich mag das nicht mehr. Und wenn ich Jesus richtig verstanden habe, dann deckt sich das nicht mit seinem Herzensanliegen. Nämlich, dass wir zusammen unterwegs sind. Zusammen miteinander ihm nachfolgen. Durch Höhen und Tiefen. Jesus macht hier seine Leidenschaft für Gemeinschaft deutlich. Er hat darüber gelehrt und an dieser Stelle dürfen wir in sein Herz schauen und sein Gebet mitverfolgen. Und wenn wir ihn ehren wollen und ihm nachfolgen wollen, dann muss es das, was seine Leidenschaft ist, auch unsere und meine Leidenschaft werden. Vers 22, das ist das Ziel dieser Einheit. Dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Hier wird die Leidenschaft Jesu für die Welt deutlich. Das, was seine Jünger, das, was seine Kirche tut, hat Auswirkungen in diese Welt. Soll dort ihn bekannt machen. In dieser Welt ist es Spaltung und Trennung ist normal in dieser Welt. Da zieht man sich auf sein Territorium zurück und sogar Mord und Totschlag ist völlig normal. Spätestens seit Kain und Abel. Aber Einheit, Gemeinschaft zwischen ganz normalen Menschen aus verschiedenen Gebieten, aus verschiedenen Nationalitäten, aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, das ist nicht normal. Dass Menschen vielleicht normal miteinander umgehen, in dem Sinne, dass sie sich nicht gleich alle tothauen, das mag sein, na klar, da sind Gesetze auch sehr hilfreich, so nach dem Motto, wenn ich dich töte, dann lande ich im Gefängnis, also lass ich es mal lieber, klar, dafür haben wir Gesetze. Aber echte Liebe, von der hier Jesus spricht und betet, Liebe, diese hingebungsvolle Liebe, Agape-Liebe, Dafür muss etwas in uns passiert sein. Darüber habe ich die letzten zwei Wochen auch das eine oder andere Mal gesprochen. Das können wir nicht aus uns selbst heraus produzieren. Das kommt jetzt in Vers 23. Da steht mich ein, ist ein Wort, deswegen dieses, habe ich da dieses Wort ebenso eingefügt. Kathos, das griechische Wort, das ist ein Vergleichen. Ebenso wie, gerade so wie. Das ist der Grund. Wir sind geliebt, wie Jesus geliebt ist. Du bist geliebt. Und jetzt denkst du vielleicht, ach du meine Güte, gehen lange Weile. Habe ich doch schon so oft gehört. Aber liebst du die Gemeinschaft oder hast du deine Mühe mit den Menschen in deiner Gemeinde, mit den Menschen um dich herum? Liebst du wirklich so, wie es hier Jesus erwartet? Es ist eine Herausforderung. Und ich glaube, wir betreten an dieser Stelle hier heiligen Boden. Heiliger Boden bedeutet ja, da wo wir eine Begegnung mit Gott haben können. Es ist ein Hinweis darauf, ob wir das wirklich in uns aufgenommen haben, ob wir diese Liebe in uns aufgenommen haben, wie wir mit Geschwistern und mit Schwestern und Brüdern umgehen. Jesus baut in diesem Text eine logische Kette auf. Gott, der Vater, liebt seinen Sohn absolut. Absolute Einheit. Und ebenso, wie du mich liebst, sagt Jesus, liebst du also diejenigen, die dann zum Glauben kommen werden. Wir sind also mit hineingenommen. Das, was die Bibel an anderer Stelle Adoption nennt. In Johannes, am Anfang des Johannesevangeliums, in Johannes 1, Vers 12, da geht es darum, dass wenn wir ihn aufnehmen, dann haben wir die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das hat Auswirkungen auf unser Miteinander. Das hat Auswirkungen auf die Liebe zu meinem Bruder und zu meiner Schwester, zu den Menschen um mich herum. Dieser Blick in das Herz Jesu, das ist der Grund darum, warum wir lieben können. Wir sind genauso geliebt, wie Jesus geliebt ist. Und stell dir das mal vor, wie Jesus zurückgekommen ist nach Tod und Auferstehung und der Himmelfahrt. Er kommt zurück in den Himmel zu seinem Vater und setzt sich zu Rechten des Vaters. Absolute Freude, absolutes Willkommen sein, absolutes Jubeln dort im Himmel. So stelle ich mir das vor. Und wenn ich Jesus hier ernst nehme, wenn ich das für mich annehme, dann darf ich mit der gleichen Willkommensfreude im Himmel dort mich erwartet wissen. Darf ich wissen, ich bin dort genauso willkommen. Nicht, weil ich etwas richtig gemacht habe, sondern weil ich Jesus glaube, weil ich ihm vertraue. Genauso geliebt wie Jesus. Ich bin viele Jahre lang Christ. Ich muss gestehen, dass ich das häufig hier verstanden habe. Aber hier, in meinem Herzen, wovon die Bibel spricht, das Herz als Zentrum meines Denken, Fühlen, Wollens, meines Ichs, meiner Persönlichkeit, ist es noch nicht immer angekommen. Und ich merke das daran, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte. Es ist ein großer Weg von hier, vom Kopf zum Herzen. Diese 30 Zentimeter sind der längste Weg im Leben eines Menschen häufig. Aber der Geist Gottes kann das überbrücken, vom Kopf ins Herz. Und es torpediert gewissermaßen auch diese negativen Gottesbilder von einem strafenden Gott, von einem Gott, der fern ist, von einem Gott, der nichts mit mir zu tun habe. Ja, Gott straft, alles gar keine Frage, aber ich darf durch den Glauben an Jesus gewiss sein, dass Gott mich liebt und ich so willkommen bin, wie das bei Jesus der Fall ist. Und es verändert den Maßstab, wie ich auf andere Menschen schaue, dass wir uns gemeinsam geliebt und angenommen fühlen können. Meine Hypothese ist, wie du mit deinem Nächsten umgehst und gerade mit den schwierigen und seltsamen Menschen und wie du über Gemeinde denkst und wie du über die Einheit der Gemeinde, wie du dich da einsetzt, das zeigt, wie sehr du dich selbst geliebt fühlst und von Gott angenommen. Wenn du nämlich begreifst, dass du ebenso geliebt bist wie Jesus, dann ist das der Grund, dass diese Gemeinschaft gewahrt, gesucht und beschützt wird von dir. Wie kann das passieren? Ich glaube, es passiert nicht automatisch. Es erfordert Einsatz von uns, indem wir uns Gott öffnen, unser Herz öffnen und beten, Herr Jesus, wenn ich mich wirklich so geliebt fühlen würde, dann wäre ich nicht immer so wütend auf Menschen in meinem Leben, die mir ihre Liebe und Wertschätzung versagt haben. Ich brauche diese Liebe von dir. Von Menschen werde ich sie nie so vollkommen bekommen. Dieses ebenso wie, dieses genauso wie, was hier dort in dem Gebet von Jesus ist, das ist das Ende von all diesen Gedanken wie, ach, da hat mir jemand Unrecht getan. Oder oh, ich liebe so meine Bitterkeit und meine Verzweiflung und meinen Hass und meinen Widerstand und meine Abwehr. Und ich kann nicht so lieben wie Jesus. und ich bin nicht so gut. Und ach, der hat wieder was Böses über mich gesagt. Oder der hat wieder was Böses über mich gedacht. Das ist Ende. Paulus ist ergriffen von dieser Liebe. Und er hat an einer Stelle gesagt, als er in Auseinandersetzung mit den Menschen in Korinth war, liebe Gemeinde, was ihr von mir denkt, ist mir egal. Liebe Gemeinde, was ich von mir selber denke, ist mir auch egal. Das Entscheidende ist, was Gott von mir denkt. Und diese Liebe, die treibt mich an, sagte ein Kapitel, im anderen Korintherbrief, also im zweiten Korintherbrief. Diese Liebe Christi drängt mich. Mich drängt nicht dein Applaus, mich drängt nicht das, ob du mich gut oder nicht gut findest, sondern was mich drängt, ist die Liebe Christi. Diese Liebe kann man nicht einfach befehlen. Man kann zwar in einer Kirche sein, man kann dort wie in einem Mitglied sein, in einem Club sein, aber diese Menschen wirklich zu lieben, wenn wir Jesus fragen würden, Jesus, wie kann es sein, dass du diesen Menschen liebst, würde Jesus sagen, weil ich auch selbst absolut geliebt bin. Und auch da können wir von ihm lernen. Diese Liebe hört auch nicht auf, wenn sie mal enttäuscht wird. Diese Liebe ist so wie bei einfachen Lebensformen, bei Insekten, wo es sowas gibt. Da gibt es manchmal, dass ein Flügel oder ein Bein ausgerupft wird oder weggezupft wird oder wie auch immer. Und das wächst einfach nach. Oder wie bei Haifischen, die haben einen Revolvergebiss, die Zähne fallen aus. Und genauso soll die Liebe Gottes sein. Jesus sagt, dass die Liebe in seiner Gemeinde, in den Beziehungen von eben dieser Qualität sein soll. Eine regenerative Liebe, die sich wieder aufbaut, die wieder zurückkommt. Wie anders kannst du die Worte von Jesus verstehen, wenn er sagt in Matthäus 18, wenn du deinem Bruder nicht von Herzen vergibst, wird mein Vater dir nicht vergeben. Oder wenn wir im Vater unser beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir haben zwar die Freiheit, auch weiter uns in unserer Verletzung und in unseren Enttäuschungen und Bitterkeiten und Hass zu suhlen, aber wir werden darunter leiden. Unser Herz wird bitter werden. Und wir können nicht gemeinsam in Gott wachsen, weil wir nur in unserem eigenen Schmerz bleiben. Und in dieser Predigt ist mir wichtig, dass es deutlich wird, dass diese Entwicklung, die Standfestigkeit, das Wachsen von meinem Inneren eben nur in Gemeinschaft passiert. Und das bedeutet aber auch, dass wir uns von den Wunschbildern von Kirche und Gemeinde entfernen und uns nur auf das stellen, was Jesus für uns vollbracht hat. Es erfordert, dass wir uns korrigieren, dass wir umdenken und uns fragen, was ist eigentlich meine Vorstellung und ist das eine realistische Vorstellung und wieso funktioniert es nicht immer so gut und was ist mein Anteil daran, dass Dinge nicht so gut funktionieren. Und mir ist klar, dass die Gemeinschaft auch unter Christen nicht immer schön ist und angenehm ist, aber ohne sie geht es auch nicht. Ich kenne genügend Christen und ehemalige Christinnen und Christen, die sich isoliert haben. Und das ist die Strategie des Feindes. Entweder versucht er dich zu verletzen oder dass du beleidigt wirst und sagst, ich fühle mich so wie missverstanden, ich möchte nicht, dass jemand mein Leben kontrolliert, ich möchte mein eigenes Ding machen. Oder dass man eben über Scham, über eigene Probleme sich von anderen Menschen isoliert. Menschen ziehen sich zurück. Und wenn das passiert in deinem Leben, dann sollten Alarmglocken anfangen zu läuten. Der Feind versucht, mich zu isolieren. Und als nächstes Mal sollte es immer diese Antwort im Kopf haben, ich werde mit jemandem sprechen. Ich weigere mich, isoliert zu sein, weil Isolation ein Mörder ist. Isolation, Einsamkeit macht Menschen kaputt. Gemeinschaft, auch in der Gemeinde, kann sehr verletzend und frustrierend sein. Aber wir müssen eine bewusste Entscheidung treffen, uns immer wieder dort auch Hilfe zu suchen. Ja, wir werden verletzt, aber wir werden auch geheilt in Gemeinschaft. In Gemeinschaft wachsen wir, können nicht ohne Gemeinschaft leben. Ich möchte zum Schluss mit einem schönen Bild enden von einem Förster, Peter Wohlleben. Das ist ein ganz bekannter Förster und ein Baumexperte, schöne Bücher geschrieben hat, ein Buch heißt Das geheime Leben der Bäume. Dieser Mann hat Untersuchungen gemacht im Wald und ist dort zu so einem scheinbar moosbewachsenen Stein gekommen. Und bei näherer Betrachtung stellte er fest, dass das altes Holz ist ungewöhnlich hart, fest mit dem Boden verbunden und mit einer grünen, chlorophyllhaltigen Holzschicht unter der Rinde. Und er entdeckte mehrere solcher Steine in dieser Baumregion dort. Und er hat dann festgestellt, dass die knorrigen Reste eines riesigen uralten Baumstumpfes, einer Buche, war, die ihrer Verfaulung nach zu urteilen vor über 500 Jahren gefällt wurde. Wie konnten die Überreste eines Baumes so lange am Leben bleiben? Ohne Blätter, ohne Photosynthese. Es ist einfach nur stumpf gewesen. Wie ging das? Und dieser Förster fand heraus, dass dieser alte Stumpf von den Wurzeln der umstehenden Bäume unterstützt und ernährt wurde. Die anderen Bäume pumpten Zuckerlösung in die Wurzelspitzen der alten Nachbarn, um ihn am Leben zu halten. Und damit war der Förster einem sehr interessanten Verhalten auf die Spur gekommen, nämlich, dass Bäume eine freundschaftliche, gegenseitige Versorgung leben, eine Lebensgemeinschaft haben, die Wohlleben, die eben nur dort in diesen natürlichen Wäldern vorkommt. In einem künstlich gepflanzten Wald passiert das nicht. Aber in diesem natürlichen Wald, da unterstützen sich diese Bäume. Und wenn einer an Nahrung mangelt, dann schicken sie sich über die Wurzeln, über diese feinen, dünnen Pilzfäden, die dort unterm Waldboden sind, schicken sie sich gegenseitig das, was sie brauchen. Und wenn ein Baum angegriffen wird, dann geben sie mit Borkenkäfern oder wie auch immer, dann geben sie gegenseitig sich Schutz und bestimmte Stoffe werden ausgetauscht, um dort Widerstand zu halten. Geht man im Wald spazieren, dann denkt man, dass so ein Baum nur für sich dasteht. Und wenn wir uns dieses Bild nochmal vor Augen führen, da stehen sie, die beiden Bäume. Von außen sind es zwei einsame Bäume. Und über die Wurzeln sind sie miteinander verbunden. Seit vielen hunderten Jahren haben sie sich gegenseitig durch alle möglichen Krisen getragen. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir dieses Bild vor Augen haben. Dass wir miteinander durch diese Zeit gehen. Dass wir aneinander denken, füreinander beten. Und dass wir uns so gegenseitig stärken, damit wir alle miteinander das große Ziel erreichen. Jesus Christus von Auge zu Auge zu sehen. Dass wir miteinander füreinander beten, füreinander einstehen. Auch in dieser Krisenzeit, jetzt in der Corona-Krise. Und da aneinander denken, anrufen, uns vielleicht fragen, kann ich dich irgendwie unterstützen? Dass wir so miteinander unterwegs sind. Dass Jesus verherrlicht wird und wir wachsen und verwurzelt sind miteinander in ihm. Amen.